Herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und wollen den Gottesdienst jetzt mit dem Morgenlied 345 beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir wollen beten. Herr, wir preisen dich, dass du immer schon längst vor uns da bist, dass diese Welt dein Eigentum ist. Unser Leben dir gehört. Vergib uns, Herr, dass wir deinen Besitzanspruch verweigern, ablehnen wollen, selber Herren sein wollen. Wir bitten dich, dass du in Gnade dich uns zuwendest und zu uns redest in diesem Gottesdienst. Wir beten einen Augenblick in der Stille. Herr, rede und schweige nicht. Amen. Wir hören ein Wort der Bibel. Im Propheten Jeremia Kapitel 8 heißt es. Gott spricht zum Jeremia, spricht zu ihnen. So spricht der Herr. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Warum will denn dies Volk zu Jerusalem irre gehen, Tür und Tür? Sie halten so fest am falschen Gottesdienst, dass sie nicht umkehren wollen. Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, dem seine Bosheit leid wäre und er spräche, was habe ich doch getan? Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit. Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen und haben das Gesetz des Herrn. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. Die Weisen müssen zuschanden, erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Darum will ich ihre Frauen den Fremden geben und ihre Äcker denen, durch die sie verjagt werden. Denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn. Priester und Propheten gehen mit Lügen um und heilen den Schaden meines Volks nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Samuel, im Alten Testament, 1. Samuel 3, in der Nacht hat Gott diesen jungen Samuel angeredet. Und jetzt kommt der Inhalt der Botschaft. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli, das ist der hohe Priester dort in dem Heiligtum in Silo, an dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern, immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen, tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach: Samuel, mein Sohn. Er antwortete: Siehe, hier bin ich. Er sprach: Was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nicht, Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Er sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Eli aber sprach: Es ist der Herr, er tue, was ihm gefällt. Redet denn Gott nun wirklich? Oder reden letzten Endes doch nur die Christen und die Pfarrer und so? Redet Gott selbst? Oder bleibt es dabei, dass die Menschen nur über Gott reden? Die Bibel sagt uns im Blick auf das Reden Gottes dreierlei, dass man mit im Blick haben muss, wo man sozusagen das Gelände mit abstecken kann, mit diesen drei Aussagen, in denen wir uns bewegen. Erstes, Gott kann schweigen. Gott kann schweigen. Das ist in dieser Vorgeschichte auf schreckliche Weise. Da läuft der ganze religiöse Betrieb mit Gottesdiensten und Opfern und Priestern und Gesängen und wer weiß was, ist alles da. Und es heißt doch, das Wort Gottes war selten. Es gab keine Reden und Hören Gottes. Gott schweigt. Das ist Gericht. Und solches Gericht, das ist immer ganz gemütlich. Jedenfalls zunächst. Wir finden nichts schöner, als wenn wir ungestört zu unseren eigenen Gedanken nachhängen können, unsere eigenen Wege gehen. Und wenn Gott schweigt, dann kann man das machen. Ungestört leben und Religion betreiben und was auch immer. Gott redet einem nicht rein. Die Bibel sagt, dies aber ist der Anfang der Hölle. Gott schweigt. Der zweite Pflock, der hier eingeschlagen wird, ist, Gott ruft persönlich und er ruft leise. Was soll ich sagen? Er ruft auch missverstehbar, so wie in jener Nacht. Dreimal ruft er den Jungen an, Samuel. Der hört den Ruf, aber denkt immer nur, der Priester ruft und pitcht hin und sagt, hier bin ich, was hast du, was soll ich machen? Tabletten holen oder so? Ich dachte, der alte Herr hat irgendwelche Bekümmernisse danach oder was, ne? Arzt holen. Gott ruft, aber Samuel kennt es nicht und versteht es nicht. Er merkt irgendwas, aber er missdeutet es. Gott ruft, aber er ruft leise, er ruft missverstehbar. Er ruft geduldig, bis dieser Junge hört. Und sagt, rede Herr, dein Knecht hört. Er redet auch, das gehört auch zu diesem zweiten Punkt noch, er redet auch auf eine Weise, dass Gott völlig vorbeigeht am, wenn man so sagen, am Apparat, am religiösen Apparat. An denen, wo man meint, die hätten es abonniert, dass Gott mit ihnen spricht oder durch sie redet. Eli hört nichts, seine ganze Priester mit Volke hört nichts, niemand in Israel hört, ganz abseits ein Junge, den im Grunde keiner ernst nimmt, Azubi aus dem Tempel. Das war der Samuel nämlich. Zu dem redet er, während er sonst das ganze Volk Gottes anschreit. Gott redet ganz besonders, er ruft persönlich, er ruft Menschen, die es gar nicht erwarten und bei denen man es nicht erwartet. Er ruft geduldig, er wartet auf Antwort immer und immer wieder. Und es tritt die dritte Form des Redens, also Gott schweigt, Gott ruft persönlich, leise, missverstehbar, geduldig. Und das dritte Reden, das wird hier genannt. Gott redet unerträglich. Gott redet unerträglich. Schon das Reden von seinem Reden wird in den Ohren gellen, in beiden Ohren gellen, heißt es hier in diesem Bibeltext. Das Reden von seinem Reden, gar nicht direkt. Siehe, wenn ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, also wenn man von dem Handeln Gottes reden wird, wird es in beiden Ohren gellen. Was heißt das, in beiden Ohren gellen? Das heißt, hier kann man nicht mehr zuhören. Hier gibt es nicht mehr zum Zuhören. Wenn es gellend ist in den Ohren, dann kann man nicht mehr zuhören, sondern sich nur noch die Ohren zuhalten, weil das nicht mehr zum Aushalten ist. So sagt er. Wird also ein Reden Gottes geben, das so schrecklich eindeutig ist, dass es nichts mehr zum Zuhören gibt, sondern nur noch zum Ohren zuhalten. Das sind die drei Eckpfeiler. Gottes Schweigen, Gottes persönliches, geduldiges, stilles, missverstehbares, überhörbares Reden und Gottes unerträgliches Reden, man in Ohren gellt, wo nichts mehr zum Zuhören ist, sondern alles nur noch zum Weglaufen. Mag sein, dass diese Art und Weise vom Reden Gottes zu reden, manchmal unter uns Fremde, wenn man so das Reden Gottes von vornherein immer versteht als ein sanftes, erbauliches, anregendes Geschehen. Nicht? Schließlich erwarten wir, dass es uns was gibt, dass es uns innerlich bewegt. Ich meine, das kann man von jedem anständigen Gottesdienst und von jeder anständigen Show erwarten. Nicht? Dass es uns was gibt, uns anregt. So haben wir im Grunde unmerklich das Reden Gottes, wenn es überhaupt passiert, eingebuchtet in die Kategorie Unterhaltung und Erbauung. Und da ist natürlich sowas wie das gellende Reden Gottes oder das Schweigen Gottes wenig passend. Gottes Wort ist nicht immer ein reizendes oder spannendes Erlebnis. Ich sage das vorweg, weil diese Geschichte, die ich heute auszulegen habe, ein gründliches Vorzeichen braucht. Es ist eine erschütternde Botschaft. Eine erschütternde Botschaft, die Gott dem jungen Samuel sagt und die er weiter zu sagen hat. Deshalb möchte ich das drüber setzen. Eine erschütternde Botschaft. Was ist der Inhalt? Das sind die Reaktionen. Erste, verspielte Vergebung. Was hier in diesem Text steht, scheint dem Evangelium völlig zu widersprechen. Die Botschaft, der Kern der Botschaft Gottes an den Eli, den Priester und seine Familie, diesen leitenden Mann des Volkes Gottes damals, der Kern der Botschaft heißt, endgültig keine Vergebung, keine Versöhnung mehr für Eli und Co. Das ist die Botschaft. Warum? Gott sagt dir, für die Schuld seiner Familie, hier sind sich da die beiden Söhne, die das Geschäft, Priestergeschäft betrieben, da, die haben das unheimlich missbraucht zur persönlichen Bereicherung unter dem Deckmantel der Religiosität haben die jede Sauerei betrieben da und alles war recht, was ihnen, was sie reicher machten, was ihnen Lustgewinn brachte. Das machten die auch ganz frech und offen, da waren die ganz unbekümmert. Und die Anklage Gottes gegen den alten blinden Eli ist, dass er die Schuld, dass du die Schuld deiner Familie, deiner Kinder kanntest, wusstest und nichts dagegen getan und gesagt hast. Heißt dann in einer Formulierung in diesem Text im Hebräischen, die Gotteslästerung deiner Söhne, hier beim Luther heißt es, dass sie Schändliches getan haben, die Gotteslästerung deiner Söhne gewusst und nichts dagegen getan. Wenn Sie 1. Samuel Kapitel 2, also ein Kapitel vorher lesen, dann haben Sie eine Geschichte, wo Gott schon einmal einen Propheten zum Eli geschickt hat und gesagt, sag ihm, was kommen wird. Und da ist die Anklage zusammengefasst in den Satz, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Ein liebevoller, altwerdender, verständnisvoller Vater, der sehr viel Rücksicht auf seine Söhne nimmt und keine Rücksicht auf Gott. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und dann kriegt er den Satz gesagt von Gott, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Und jetzt ist das Unheimliche. Eli ist als hoher Priester der Inhaber und Verwalter des ganzen Versöhnungs- und Vergebungsdienstes, den es in Israel gibt. Gott hat diesen Dienst eingerichtet. Gott hat ihn geschenkt als eine Quelle, wo Menschen wirklich zurechtkommen und neue Vergebung bekommen. Und Eli ist der bevollmächtigte Beauftragte für diesen Versöhnungsdienst. Dienst am Heiligtum mit den Opfern, dafür bitte in den Gottesdiensten und Zuspruch der Vergebung. Tag aus Tag ein kamen Menschen, bekannten ihre Schuld, brachten die Opfer da und es war die Aufgabe von Eli, die Vergebung zuzusprechen im Namen Gottes. Das ist Eli. Und der, der es handhabt sozusagen, der dran ist, der ganz dicht dran ist in diesem Vergebungs- und Versöhnungsdienst Gottes, soll selber nicht mehr davon abbekommen. Er hat die Vergebung verspielt. Wieso? Wenn es so etwas gibt, ist das furchtbar. Muss man denn doch damit rechnen, dass irgendwo Gott der Geduldsfaden reißt und dass irgendwo die Sache aus ist. Jeder, der ein Gewissen hat, dass Gottes Geist etwas angerührt hat und wach gemacht hat, der kennt diese peinigenden Zweifel, dass er sagt, es geht nicht mehr. Nach allem, wie das immer und immer und immer wieder in meinem Leben falsch gelaufen ist, wo ich Vergebung in Anspruch genommen habe, dann habe ich weiter drauf losgelebt und es hat sich im Wesentlichen doch nichts geändert. Ich bin da immer wieder in die gleichen Sachen reingerutscht und ich habe es ja auch tun wollen. Ist ja nicht nur, als wären sie mir in den Verkehrsunfall passiert. Ich habe es ja auch gewollt und geliebt und dann irgendwann kommt der Gedanke, du kannst doch nicht immer auf Vergebung hin sündigen. Gott lässt doch nicht so mit sich spielen. Hier ist doch irgendwann mal der Geduldsfaden gerissen, oder? Was ich jetzt zu sagen habe, ist sehr schwer und ich fürchte, dass es missverstanden werden könnte. Deshalb bitte ich Sie sehr sorgfältig, jetzt hinzuhören an der Stelle. Nicht das ist die Sünde des Eli, dass in seinem Leben zu oft und zu lange Versagen gewesen wäre und Gott nicht so lange Geduldsfaden gehabt hätte und die Vergebung irgendwann nicht mehr hinreichte. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Gott trägt keinen Papierkragen, der ihm platzt. Das Problem, die Sünde des Eli ist, dass die Sünde in seinem Leben und seiner Umwelt nicht als Sünde gebrandmarkt wird. Nicht, dass Sünde, die passiert, nicht mehr vergeben wird, sondern dass er, der fromme Mann, der Priester, Sünde nicht mehr Sünde nennt, sondern beschönigt, verniedlicht, erklärt, auch Verständnis dafür aus ist, anstatt Bekenntnis und Vergebung. Der Versöhnungsgottesdienst, Beichte und Zuspruch der Vergebung, Abendmahlsfeier, ist gebraucht als ein Deckmantel der Sünde, unter dem man ganz beharrlich das, was Sünde ist, vor Gott beibehält. So sind eben die Zeiten. Das hat der Eli gesagt. Ach, die jungen Leute heute, das ist anders als bei uns früher. Wir konnten das alles noch ganz eng sehen und so. Das ist nicht mehr so. Die Zeiten, die ändern sich. Und dann haben wir andere ethische Moralmaßstäbe, zum Beispiel in Sexualität, die beiden Söhne damals getrieben mit da auf dem Gebiet, besonders schlimm, sagt die Bibel. Und in Fragen des Eigentums und Besitzes. Ich meine, so ist es doch immer. Also ich zitiere ja jetzt hier keine Argumente des 20. Jahrhunderts, sondern um kurz vor 1000 vor Christus passiert diese Geschichte. Da muss man mal vorstellen, vor dem König Saul, also vor 1000 vor Christus, 3000 Jahre her, ewig die gleiche Leier. Zeiten haben sich geändert, junge Leute, neue Maßstäbe, kann man doch nicht mehr so verkniffen sehen. Dann sagen wir als Eltern Ja und Amen zu allem, was läuft. Zu allem, was läuft. Das ist die Sünde Eli. Sünde wird nicht mehr Sünde genannt, sondern beschönigt, verniedlicht, verharmlost. Ehebruch ist Kavaliersdelikt. Fremdgehen mit Freundinnen zusammen, pendeln umgekehrt. Geht einfach. Ist eben gesellschaftliche Veränderung. Eigentumsfragen werden sehr locker gesehen. Das ist der Punkt des Eli. Dass er Sünde nicht mehr Sünde nennt, Vergebung in Anspruch nimmt und Vergebung bitte zum Abendmahl geht, Opfer darbringt, Lob, alles, alles läuft. Und dass ganz bestimmte Dinge, die Gott Sünde nennt, werden gar nicht als Sünde bekannt. Sondern sie werden rausgeholt und entschuldigt. Man kann mit Gottes Heiligkeit und seiner Vergebung nicht spielen. Und da gibt es an irgendeinem Punkt die Stelle, wo es heißt über dem Hause Eli, der die Versöhnung, Vergebung dauernd bei sich hatte, aber sie nicht in Anspruch nahm für ganz bestimmte Dinge, weil er sagt, das ist keine Sünde, ich brauche keine Vergebung dafür. Denn ich kann ja keine Vergebung bekommen, wenn ich der Überzeugung bin, dass gar keine Sünde da. Die Vergebung ist da, handgreiflich, er hat sie ganz nah. Aber er nimmt sie nicht, weil er seine Sünde gar nicht als Sünde bekennt. Und jenseits der Vergebung, jenseits von Bekenntnis der Schuld und Vergebung der Schuld, gibt es keine Rettung. Täuschen wir uns nicht. Es gibt nicht irgendwo jenseits von Vergebung und Bekenntnis der Schuld irgendeinen Weg der Lösung für unsere Probleme, für unsere Verlorenheit. Verspielte Vergebung im wörtlichsten Sinne, da ist sie, sie ist da. Gott hat sie nicht entzogen, aber sie wird nicht genutzt. Weil Sünde verputzt wird, anstatt bekannt, so wird Vergebung nicht in Anspruch genommen, sondern verspielt. Eine erschütternde Botschaft. Bevor wir den zweiten Punkt dann sagen, wollen wir ein Lied miteinander singen. 112, wir haben jetzt inzwischen die neuen, ne? Wir haben die 112. Immer wenn ich dein Wort höre, wollen wir Refrain, erste Strophe und Refrain singen für dich, ja? Immer wenn ich dein Wort höre, erkenne ich mich. Sehe dann, dass ich versage, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Zu meinem Leben musst du mir geben, deinen Frieden jeden Tag. Zu meinem Leben musst du mir geben, deinen Frieden jeden Tag. Eine erschütternde Botschaft, wir sagten, erstens verspielte Vergebung, zweitens die Last der Wahrheit. Die Last der Wahrheit. Ich sehe den Jungen da liegen. Der hatte da so im Vorraum des Tempels gar kein eigenes Zimmer, hatte da eine Luftmatratze hingelegt, so ganz fleißiger, eifriger Typ war das, ein herrlicher Mitarbeiter, so jung wie er war. Und das war seine Arbeit, morgens die Tür am Tempel ist, war so ein Zeltheiligtum aufzuschlagen. Und er liegt in dieser Nacht und kriegt kein Auge mehr zu. Normalerweise wäre er, wenn er nicht entschlafen könnte, eine Runde im Morgengrauen Fußball spielen gegangen. Mit irgendeiner Blechbüchse, aber er traute sich nicht aufzustehen, weil er gedacht hat, wenn ich aufstehe, wenn ich schon wach und dann werde ich gefragt. Das war ihm so furchtbar, dieser kommende Tag. Mit dieser Botschaft, die er in sich trug, die er gehört hat, dieser furchtbaren Botschaft für ihn. Und dann kommt und dann steht er aus, sagt, ich musste irgendwann mal auf die Schicht, das hilft dir alles nichts, man kann nicht die Probleme lösen, indem man im Bett bleibt, obwohl das ja ein altes Rezept ist. Am liebsten möchte man sich die Bettdecke über den Kopf ziehen und gar nicht auftauchen. Und dann sehe ich ihn, wie er so ein bisschen schüchtern und verlegen und immer nach unten, fleißig nach unten gucken, durchs Gelände streicht und immer einen riesen Bogen macht und denkt, zum Glück ist der Eli ja blind, nicht? Vielleicht sieht er mich nicht so schnell, aber mit der klaren Sensibilität des erblindeten alten Menschen führt er da Samuel und dann ruft er ihn, stell dich. Es ist eine erschütternde Szene, wie der, man sollte ja meinen, wenn Gott zu einem Menschen geredet hat, dann ist er voll, das ist doch toll, Gott hat geredet, aber das ist überhaupt nicht toll, das ist schrecklich. Es tut ihm weh, es brennt ihn, er möchte es zerquetschen, verdrücken, irgendwie diese Botschaft wieder los. Was soll Samuel, dieser Junge, mit dieser Botschaft jetzt machen? Doch kein Evangelium, was er sagen, keine gute Nachricht hier zu sagen. Er hat, ist doch keine frohe Botschaft, ist das Drohbotschaft, ist das Gerichtsbotschaft, vernichtet sie. Nein, sag mal, will ich jetzt mal so sagen, mancher tröstet sich an solchen Geschichten ja ganz schnell mit einer billigen Ausrede. Die sieht dann so aus und sagt, das ist Altes Testament. Jüdischer Rache, Gott und so. Zum Glück sind jetzt ja überholte Geschichten. Und im Neuen Testament, da reden wir jetzt immer vom lieben Gott. Wir haben das Evangelium zu sagen. Gute Nachricht. Wird mir immer mehr klar. Die Übersetzung des Ausdrucks Evangelium mit gute Nachricht trifft den Sachverhalt nicht. Das Evangelium ist keine gute Nachricht in dem Sinne, dass sie angenehm ist, dass es bequem ist, dass es schön ist, dass es gefällt. Doch nicht die Frage, ob es gefällt, die Frage ist, ob es wahr ist. Das Evangelium hat immer als Inhalt das Todesurteil, immer die Todesbotschaft mit drin, verloren, Todesurteil Gottes. Und der Samuel ist nicht von der finsterfanatischen Sorte, die sagen, jetzt habe ich auch eine anständige Gerichtsbotschaft. Und die hauen wir jetzt wie die Peitsche, wie der Kutscher die Peitsche auf die Gäule, so hauen wir die im Gelände rum. So richtig genüsslich sadistisch, dass es nur so kracht. Oder dass er mit der Gerichtsbotschaft spielt wie ein rotziger Junge mit ein paar dicken Steinen, nicht? Die in den nächsten Scheiben einschmeißt. Man spürt beim Samuel zwei Dinge. Man spürt, wie er leidet. Dass er eine unbequeme Gerichtsbotschaft sagen muss einem Mann, den er sehr, sehr liebt und schätzt. Ganz wichtig. Es muss eine Wahrheit gesagt werden, die nicht gefällt. Verlorene Menschen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, sagt die Bibel. Wiederholt an verschiedenen Stellen. Es muss eine Botschaft gesagt werden, die nicht gefällt. Aber hier muss gesagt werden, wie Samuel gesagt, zu Menschen, um die man leidet, die man schätzt, die man ehrt, die man liebt. Diese Botschaft Gottes ist eine schwere Botschaft, aber es ist kein Stein, irgendein Köter hinterhergeschmissen wird. Und dass man spürt beim Samuel, ist das andere, ist eine Scheu vor Gott und seiner Botschaft. Kein leichtfertiges Umgehen damit. Herr, was hast du mir gegeben? Sprudel nicht so einfach aus. Er spürt die schwere Last der Wahrheit. Und was er jetzt tut, ist so typisch für die Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir seine Boten sind. In Liebe, in Hochachtung vor den Menschen, denen wir es zu sagen haben, und in Demut. So dieser unsichere Junge, Samuel, ist das Urbild eines guten, guten Zeugen für Jesus. Er spürt die Last der Wahrheit. Wie oft ist es so, dass wir mit dem Evangelium hantieren und hausieren und umgehen, als wäre das unsere knackige Idee, die wir da gebastelt hätten. Wir spüren gar nicht von der Last der Wahrheit. Im Evangelium sich das Todesurteil über einen Menschen vollzieht. Und die freisprechende Rettung. Aber es ist der heilige Gott, der hier redet. Es ist eine Last der Wahrheit. Wie zu sagen ist das? Viertens und letztens, das Einzige, was uns bleibt, ja, wie soll man denn reagieren auf eine solche Botschaft? Die Botschaft heißt, das Gericht ist nicht abzuwenden. Was soll Eli tun? Er hätte auf mildernde Umstände plädieren können. Das, ich meine, das wäre auch wirklich verständlich gewesen. Man muss doch auch sagen können, dass man nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann, was so nachgewachsene Leute machen, erwachsene Söhne. Kann der alte Mann da wirklich für haftbar gemacht werden? Es gibt so viele Gründe, mildernde Umstände für Eli einzufordern. Das tut's nicht. Dieser versagende alte Mann, er hat plötzlich eine Größe und Klarheit und Vorbildlichkeit, die nicht zu übertreffen ist. Der Punkt ist der lebensentscheidende Punkt für uns. Er hört die Botschaft, das Todesurteil über ihn. Und er sagt, der Herr ist er. Der Herr ist er. Er tue, was ihm gefällt. Er beugt. Er gibt Gott recht. Er redet sich überhaupt nicht mehr raus. Er sagt, ja, Ende der Sache. Geht kein Schritt mehr weiter. Kein Ausweg mehr für den Menschen. Kein Weg mehr. Das ist unsere Situation. Das ist unsere Situation. Wir sehen es meist harmloser. Sagen natürlich, Fehler haben wir alle und Sünden tun wir auch und schwach sind wir auch. Deshalb brauchen wir die Vergebung, deshalb brauchen wir Hilfe. Sind dabei zutiefst überzeugt, dass es angemessen ist, dass Gott uns doch schnell Hilfe gibt, damit wir zurechtkommen. So hoffnungsvoll denken wir doch immer noch. So schlimm kann es nicht stehen, als dass nicht noch wieder repariert werden könnte. Der Eli ist an dem Punkt, wo er sagt, hier ist nichts mehr zu reparieren. Hier kann ich nichts mehr tun, außer mich dem Todesurteil Gottes stellen. Ja, Herr. Keine Ausrede, keine Beschönigung, keine Entschuldigung. Klare Erkenntnis, alles, was an Vergebungspraktiken da gewesen ist, Opfer und so, nichts mehr zieht, nichts mehr hilft, Ende der Sendung. Diese Erkenntnis ist noch einmal von einem Menschen so drastisch formuliert worden. Er hat gesagt, wir aber leiden, was wir verdient haben. Ohne Entschuldigung, ohne Beschönigung, ohne Rechtfertigung. Es war einer der beiden Männer, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Eine Eli-Haltung. Ja, Herr, dein Todesurteil ist recht. Wir erleiden, was wir verdient haben. Keine Anklage, wie kann Gott sowas zulassen? Womit habe ich das verdient? Diese Redereien, die immer nur verraten, dass wir im Grunde uns für grundgerechte und gute Menschen halten und Gott Vorwürfe machen, dass er uns nicht anständig genug behandelt. Wir erleiden, was wir verdient haben. Allemal. Aber er sagt es in das Gesicht des gekreuzigten Jesus hinein. Und da ist die Geschichte weitergegangen. Das Gericht ist unausweichlich, daran wird nichts geändert. Das Gericht über unserem Leben ist unausweichlich. Und Jesus sagt nicht, nein, es ist alles nicht so schlimm. Es ist unausweichlich, aber er trägt. Es wird vollzogen von Gott am Nachbarn, an Jesus. Und der Mann, der sich drunter beugt, wir leiden, was wir verdient haben. Durch den Zuspruch der Freiheit. Heute wirst du mit mir im Paradies. Das Einzige, was bleibt, ist sich beugen, Gott Recht geben. Ende der Sendung, hier ist die Sackgasse, aus der kein Weg, kein menschlicher Schritt mehr rausführt. Und in dem Augenblick erst, wo ich Gott so uneingeschränkt Recht gebe, kommt Gottes stellvertretendes Gericht an Jesus voll zum Zuge und gibt es eine Rettung aus dem Tode, die keiner selber schaffen kann. Die aber hundertprozentig ist, aber erst in dem Augenblick, wo einer sich so unter dieses Todesurteil beugt, wird er die Freiheit erfahren. Wer immer nur meint, Vergebung wäre ein bisschen moralische Kosmetik an seinem Leben oder so ein bisschen Entwicklungshilfe für ein bisschen noch unterentwickeltes moralisches Leben, der hat noch nicht verstanden. Der wird auf die Größe der Rettungstat Gottes nicht recht ergreifen. Unter dieser Botschaft lade ich Sie an den Tisch des Herrn. Gott bewahre uns davor, dass Beichte und Zuspruch der Vergebung der Sünden und Feier des Mahles zum Deckmantel beschönigter und entschuldigter Sünden wird. Wir verspielen die Vergebung. Aber sollen wissen, dass unter dem Kreuz Jesu wir sagen dürfen, Herr, wir erleiden, was wir verdient haben. Du hast das. Wir wollen beten. Du hast uns über alle Maßen gütig und geduldig behandelt, uns noch Raum zur Buße gegeben und Güte erfahren lassen, obwohl wir es nicht verdienten. Herr, gib uns den Spielraum zur Umkehr. Wir danken dir, dass du an unserer Stelle ins Sterben gegangen bist. Amen.